Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und mit mir Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Rundfunkbeitrag. Jetzt müssen Gerichte überprüfen, wie ausgewogen ARD und ZDF berichten.
Neue Wehrpflicht. Ist Losen Willkür?
Der Fall Stalzer. Nur weil die Tochter den Notarzt ruft, kommt sie davon.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt. 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Der Rundfunkbeitrag, das sind 18,36 Euro, die wir jeden Monat zahlen für ARD, ZDF und Deutschlandfunk, kurz den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, pro Haushalt. Also wer mit mehreren Mitwohnis zusammenlebt, ist klar im Vorteil. Beliebt ist der Rundfunkbeitrag nicht gerade und wahrscheinlich hat jeder schon mal irgendeine Fernsehsendung geguckt und dann gesagt, was, dafür soll ich jetzt zahlen? Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht ein Grundsatzurteil gesprochen, das uns die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Künftig können die Verwaltungsgerichte überprüfen, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausreichend ausgewogen und vielfältig berichtet. Christian, was gefiel denn der Klägerin nicht am Programm?
Ja, geklagt hatte eine Frau aus Bayern, die meint, der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichte unausgewogen, zum Beispiel über die Corona-Pandemie, den Krieg Russlands gegen die Ukraine oder die Gefahren des Islams. Sie hält den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für ein Propaganda-Instrument der politmedialen Kaste, so hieß es. Und deshalb wolle sie den Rundfunkbeitrag nicht mehr zahlen.
Hinter der Klage steht die Bürgerinitiative Leuchtturm ARD und der Anwalt Dr. Harald von Hergit ist Vorstand in einem relativ neuen Verein, der nennt sich Bund der Rundfunkbeitragszahler. Die sprechen immer ganz abstrakt von Vielfalt und Staatsferne und Überparteilichkeit. Aber um welche Themen es eigentlich geht, dafür muss man schon nachfragen oder man muss zumindest mal auf die Homepage dieses Bundes gucken. Da wird dann auch klar, an welchem Meinungen sie sich eigentlich stören, nämlich wie du schon gesagt hast, es geht um eine angeblich einseitige Darstellung von Migration, zu viel Kritik an Atomenergie oder um Umerziehungsversuche in Richtung Gendersprache.
Ja, das war natürlich keine Einzelklägerin. Da gab es 200 Leute, die bundesweit geklagt hatten und sie war eben diejenige, die dann beim Bundesverwaltungsgericht gelandet ist. Es ist also richtig eine politische Bewegung dahinter. Wobei man diese Leuchtturminitiative jetzt trotz mancher inhaltlicher Überschneidungen nicht einfach ins AfD-Lager stecken sollte, denn die AfD will den Rundfunkbeitrag ja ganz abschaffen und damit letztlich irgendwie auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie wir ihn kennen. Dagegen erklärt diese Leuchtturminitiative den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar zu einem Juwel der Demokratie und bekennt sich auch ausdrücklich zur Finanzierung über einen Rundfunkbeitrag, den alle bezahlen. Angeblich will sie nur Fehlentwicklungen abstellen.
Vielfältiger und ausgewogener Rundfunk, das finden alle gut. Aber die Frage ist dann doch, was das eigentlich heißt. Also vielleicht blieb ja auch deswegen die Medienberichterstattung so ein bisschen farblos und technisch, weil sich eigentlich alle auf diese Begriffe einigen können und sagen können, das wollen wir doch alle haben. Oder vielleicht lag es auch daran, dass das Urteil dann doch juristisch ziemlich kompliziert ist. Was hat das Bundesverwaltungsgericht denn nun konkret entschieden? Muss die Frau den Rundfunkbeitrag jetzt bezahlen oder nicht?
Also erstmal muss die Frau weiterhin ihre 18,36 pro Monat bezahlen, hat aber auch niemand ernsthaft damit gerechnet, dass sie jetzt den Rundfunkbeitrag verweigern darf, weil sie persönlich den Rundfunk unausgewogen findet. Es ging vielmehr darum, ob Verwaltungsgerichte solche Vorwürfe überhaupt prüfen müssen oder dürfen. Und da gab es bisher in der Diskussion zwei ganz unterschiedliche Pole.
Und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt einen Mittelweg beschlossen, aber schildere erstmal die bisherigen Alternativen.
Also die Verwaltungsgerichte, die haben Leute wie die Klägerin bisher einfach abblitzen lassen. Die Gerichte argumentierten, dass die Bürger den Rundfunkbeitrag nur für die Möglichkeit bezahlen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu empfangen. Und diese Möglichkeit haben sie natürlich ohne Zweifel. Ja. Daraus leitet sich aber kein Recht ab, dass einzelne Bürger jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk inhaltlich kontrollieren. Also es genüge, dass die Bürger die Möglichkeit haben, sich mit einer Programmbeschwerde an die Rundfunkgremien von ARD und ZDF zu richten. Das war die bisherige Rechtsprechung, ganz rigide abgeschlossen. Und die Klägerin, die hielt dem entgegen, dass sie den Rundfunkbeitrag nicht für irgendeinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlt, sondern nur für einen Rundfunk, der seinen Programmauftrag erfüllt. Und zu diesem Programmauftrag gehöre nun mal die Pflicht zur Vielfalt und Ausgewogenheit. Steht ja auch so im Medienstaatsvertrag. Wenn also der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Pflicht nicht erfüllt, dann müsse sie, die Klägerin, auch nicht ihre Zahlungspflicht erfüllen. So die Argumentation. Und im Streitfall müssten deshalb die Verwaltungsgerichte prüfen, ob ARD und ZDF ihre Pflicht zur Ausgewogenheit und Vielfalt wirklich erfüllen.
Und wie sieht nun dieser Mittelweg des Bundesverwaltungsgerichts aus?
Ja, das Bundesverwaltungsgericht hat den ganzen Streit auf die verfassungsrechtliche Ebene gehoben. Die Frau habe jetzt zwar keinen individuellen Anspruch auf ausgewogenen Rundfunk, den sie einklagen kann, aber den Rundfunkbeitrag muss sie eben nur bezahlen, wenn dieser verfassungskonform ist. Und das wäre er nicht mehr, wenn die öffentlichen Sender über längere Zeit ihre Pflicht zur Ausgewogenheit gröblich, so heißt es da, gröblich missachten. Das heißt, die Verwaltungsgerichte müssen sich mit solchen Vorwürfen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt also durchaus befassen. Aber sie können den Klägern nicht selbst ein Leistungsverweigerungsrecht zusprechen, sondern müssen dann das Bundesverfassungsgericht einschalten, wenn sie finden, ARD und ZDF missachten ihre Pflichten. Nur das Bundesverfassungsgericht kann demnach den Rundfunkbeitrag aussetzen.
Das finde ich soweit auch ganz überzeugend. Letztlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja ein Kind des Bundesverfassungsgerichts, wie man so schön sagt, in der Form, die er jetzt hat, eigentlich erfunden und geprägt durch viele, viele Urteile aus Karlsruhe. Also muss eben auch Karlsruhe entscheiden, ob ihm der Saft abgedreht wird.
Ja, genau.
In der Praxis heißt es aber, dass man jetzt erstmal womöglich mit einer ziemlichen Klagewelle an den Verwaltungsgerichten rechnen muss, weil es könnte ja jetzt bei allen Verwaltungsgerichten versucht werden, eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht zu erzwingen. Und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird es nicht angenehm, wenn er sich jetzt Land auf, Land ab gegen solche Angriffe verteidigen muss.
Also ich sehe da nicht so schwarz, denn das Bundesverwaltungsgericht hat die Hürden für solche Verfahren ja schon ziemlich hochgelegt. Erstens haben die Leipziger Richter daran erinnert, dass das Bundesverfassungsgericht erst 2018 den Rundfunkbeitrag gebilligt hat und damals sei also mit der Ausgewogenheit noch alles in Ordnung gewesen. Zweitens hat der Vorsitzende Richter Ingo Kraft erklärt, es sei überaus zweifelhaft, dass das, was die Klägerin bisher vorgebracht hat, für eine Karlsruhe-Vorlage ausreicht. Und drittens müssen sich die Verwaltungsgerichte nur mit solchen Klagen beschäftigen, die auf wissenschaftlichem Niveau belegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mindestens 2 Jahre lang im gesamten Angebot, also Fernsehen, Hörfunk und Internet, die Pflicht zur Ausgewogenheit gröblich verletzt hat. So ein Gutachten zu erstellen, das wäre schon ein Riesenkraftakt.
Naja, es gibt ja auch schon Studien dazu, die haben ja jetzt in dem Verfahren auch schon eine Rolle gespielt und ich gehe eigentlich auch davon aus, du hast es ja gesagt, dahinter steht eine Bewegung, dass sich da durchaus das Geld auftreiben lässt, um eben auch weitere Gutachten zu erstellen, die das dann belegen sollen. Ich denke auch, dass dieses Verfahren, das ja jetzt erstmal dann vor dem Verwaltungsgerichtshof Bayern weitergehen wird, dorthin wurde es ja zurückverwiesen, dass das ganz spannend werden kann, aber ich glaube, es ist schon eine Herausforderung, wie das denn dann eigentlich nachgewiesen werden soll. Also will man dann einfach vorrechnen, dass jetzt die AfD unterrepräsentiert wäre oder dass sie vielleicht zu konfrontativ befragt wurde?
Ja, sollen sie doch vorrechnen. Ne? Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das ja auch eine Chance. Ne? Wenn er die Auseinandersetzung offensiv führt und zeigt, was er leistet und wie er durchaus Vielfalt abbildet, dann ist die zu erwartende Klagewelle ja vielleicht sogar ein Geschenk an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie unser Podcast-Kollege Felix Zimmermann, schöne Grüße, ja geschrieben hat. ARD und ZDF können sich darstellen, Vorurteile widerlegen und gewinnen am Ende sogar noch vor Gericht.
Ja, das war die These in dem Kommentar, den wir auch gerne nochmal verlinken können, dass man dann sozusagen mit einem Gerichtsurteil dastehen kann und sagen kann, siehe da, wir sind vielfältig. Aber ob das die Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wirklich überzeugt, würde ich mal abwarten. Ich denke, dass die Prozesse die Schwierigkeit meistern werden müssen, dass jeder etwas anderes unter Vielfalt versteht. Und es stellt sich auch die Frage, ob das rein quantitative oder ob das auch qualitative Kriterien sind. Also um nochmal das Beispiel AfD zu nehmen, könnte man auch sagen, es ist vertretbar, dass eine verfassungsfeindliche Partei seltener in Talkshows eingeladen wird.
Naja, bisher ist die AfD rechtskräftig ja nur als Verdachtsfall eingestuft, also nicht als gesichert extremistische Bestrebung. Da kommen die Prozesse ja erst noch. Da sehe ich im Moment noch keine Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung. Aber du hast recht, über solche Fragen wird dann gestritten werden. Und in der mündlichen Urteilsbegründung ist das Bundesverwaltungsgericht jedenfalls darauf überhaupt nicht eingegangen.
Ja, ich finde es auch durchaus bedenklich, dass das Bundesverwaltungsgericht überhaupt nicht darauf hingewiesen hat, dass es keine ausgewogene Behandlung für verfassungsfeindliche Positionen geben muss. Es geht ja dabei auch nicht nur um die AfD. Also auch die Union vertritt zum Beispiel längst jede Menge AfD-Thesen. Bundeskanzler Merz hat gerade erst in der ARD gesagt, jetzt habe man die Migration so schön im Griff, aber leider habe man noch das Problem im Stadtbild und deswegen müsse sein Innenminister jetzt mal fleißig mehr abschieben. Also ich bin der Meinung, dass es die Aufgabe von Journalisten ist, hinter solche Worthülsen zu gucken und zu sagen, also verstehe ich das richtig, Ihr Ziel ist es, dass es keine migrantisch aussehenden Menschen mehr auf den Straßen zu sehen gibt. Wie verträgt sich das denn mit dem Grundgesetz?
Also natürlich soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk solche Fragen stellen, aber das bestreitet ja auch niemand. Ja? Die Frage ist doch vielmehr, ob es den ARD und ZDF auch Räume geben muss, in denen Journalisten sagen können, ja, der Merz hat recht mit seinen Überfremdungsgefühlen. Ja? Also nur so am Rande, also was hältst du eigentlich von Julia Ruß, die dem NDR zu rechts war und der deshalb die Moderation der Reihe klar einfach weggenommen hat?
Ich habe mich nicht sehr eingehend mit der Sendung und auch nicht mit Julia Ruß befasst. Ich finde es auch tendenziell erstmal keine gute Idee, gleich Sendungen abzusetzen oder Personen abzusetzen. Es ist sicherlich sinnvoller, es gibt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Kritik daran. Aber unabhängig von ihrer Person oder von dieser Sendung sehe ich die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht darin, irgendwie einseitig und emotionalisiert die Gefahren von Migration zu betonen, sondern der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte Vorurteile bekämpfen und er sollte sie nicht fördern und er sollte deutlich machen, welchen Rahmen das Grundgesetz auch für unser Zusammenleben steckt.
Ja. Aber wer bestimmt jetzt, was Vorurteile sind und was einfach unliebsame Fakten sind? Also ich finde, du machst das da einfach ein bisschen zu einfach. Rechte Diskurse sind nun mal Teil der zivilgesellschaftlichen Diskussion in diesem Land und müssen daher, finde ich, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ihren Platz finden.
Naja, ich denke, das ist eine ganz klassische Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, zu sagen, was sind Fakten und was ist gut begründet und was sind Meinungen und was ist überzeugend an Meinungen. Also du wirst mich nicht davon überzeugen, dass wir im Fernsehen jetzt unbedingt eine Diskursverschiebung nach rechts brauchen. Und vielleicht sollte man sich dieses Problem der vermeintlichen fehlenden Ausgewogenheit auch nochmal an ein paar anderen Beispielen angucken. Es geht den Klägern ja zum Beispiel auch um Positionen zum Impfen, zu Russland, zum Klimawandel. Du bist ja wahrscheinlich auch nicht der Meinung, dass jetzt jemand, der behauptet, beim Impfen werden einem eigentlich irgendwelche Mikrochips eingesetzt, genauso viel Sendezeit bekommt wie jemand, der jetzt Impfungen aus einer medizinischen Sicht befürwortet. Oder dass man jetzt für jeden Bericht über den Klimawandel einen sogenannten Experten finden muss, der behauptet, der Klimawandel ist gar nicht menschengemacht. Das würde auch tatsächlich journalistischen Standards einfach völlig widersprechen. Das ist die sogenannte False Balance, wenn man krampfhaft versucht, klaren, gut begründeten Positionen irgendwie eine Kontrameinung gegenüberzustellen.
Ja, da hast du recht. Also unwissenschaftliche Verschwörungstheorien, die müssen im öffentlichen Rundfunk natürlich nicht gleich behandelt werden, sondern kritisiert werden. Das sehe ich wie du. Auch wenn sich Leute, die Verschwörungstheorien anhängen, dann bevormundet fühlen, damit muss dann eine aufgeklärte Demokratie eben leben. Aber die Abgrenzung zwischen seriösen und unseriösen Querdenkern, die ist halt oft auch ziemlich schwierig.
Ja, und eigentlich sind wir da, glaube ich, auch beide liberal genug, dass im Zweifelsfall lieber ein bisschen mehr zu Wort kommen soll und man dann darüber diskutieren kann. Also ich will auch, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verschiedene Meinungen zu Wort kommen und dass darüber auch gestritten wird. Und Journalistinnen sollen in ARD und ZDF und Deutschlandfunk sagen können, was sie denken. Und ich gehe auch davon aus, dass sie das können und dass sie das auch tun. Es muss dann eben eine Ausgewogenheit im Gesamtprogramm zum Ausdruck kommen. Und ich denke, es wird die spannende Frage, wie lässt die sich feststellen? Das ist auf jeden Fall keine rein quantitative Frage, das ist auch eine qualitative Frage. Und schließlich haben die öffentlich-rechtlichen Sender durchaus ihren Gestaltungsspielraum, wie sie ihre Aufgabe umsetzen. Das ist schließlich auch das Wesen der Rundfunkfreiheit.
So ist es. Und da sind wir uns ja auch einig.
Träumen von Frieden, Frieden. Wir träumen von Frieden,
Lass die weißen Tauben fliegen, wir träumen vom Frieden.
Doch erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen.
Kommt die Wehrpflicht wieder und werden die Rekruten dann wirklich ausgelost? Das ist politisch umstritten und juristisch ist es eine ziemlich spannende Diskussion. Christian, worauf hat man sich denn jetzt schon geeinigt und was wird noch diskutiert?
Also beschlossen ist noch gar nichts. Klar ist nur das Ziel, die Zahl der aktiven Bundeswehrsoldaten soll von heute 183.000 wegen der Bedrohungslage auf 260.000 steigen. Das soll vor allem erreicht werden, indem der freiwillige Wehrdienst attraktiver wird, insbesondere besser bezahlt wird. Außerdem sollen künftig nach schwedischem Vorbild auch alle 18-Jährigen angeschrieben werden und einen Fragebogen zu ihren Interessen und Fähigkeiten ausfüllen müssen. Soweit ist sich die Koalition einig. Das steht auch in einem Gesetzentwurf für ein Wehrdienstmodernisierungsgesetz, über das der Bundestag vor kurzem erstmals beraten hat.
Aber dann gab es Streit in der Koalition.
Ja, da gab es ziemlichen Streit. Zwei Fragen sind noch offen, eben auch in der schwarz-roten Koalition. Erstens, sollen alle jungen Männer eines Jahrgangs gemustert werden, also auf ihre Tauglichkeit untersucht werden? Oder soll nur ein Teil des Jahrgangs gemustert werden, der dann zuvor ausgelost wurde? Und zweitens, soll die Wehrpflicht wieder eingeführt werden, wenn es nicht genug freiwillige Soldaten gibt, und sollen die Wehrpflichtigen dann auch ausgelost werden?
Es geht also zweimal ums Losen. Einmal, wer gemustert wird und das andere Mal, wer möglicherweise Wehrdienst leisten muss, richtig?
Ja, also der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ist vor allem dagegen, dass nur ein ausgeloster Teil des Jahrgangs gemustert wird. Aber nicht, weil er das Losen ablehnt, sondern weil er halt will, dass alle jungen Männer gemustert werden. Die rechtliche Diskussion, ob eine Auswahl per Los überhaupt zulässig ist, die bezieht sich vor allem auf die Ableistung des Wehrdienstes, also die zweite Frage. Das ist ja auch richtig, ne? So eine Musterung, die dauert halt einen Tag, ja, ist auch blöd. Aber der Wehrdienst, der soll ja mindestens 6 Monate dauern und das ist schon ein viel massiverer Grundrechtseingriff.
Naja, und letzten Endes geht es ja auch darum, dass wer diesen Wehrdienst geleistet hat, eingezogen werden kann und den Staat womöglich im Kriegsfall verteidigen muss. Das ist natürlich einer der massivsten, ja, Opfer, die man von seinen Bürgern verlangen kann.
Nee, das finde ich jetzt ein bisschen irreführend, weil im Krieg, da gelten sowieso neue Regeln. Ne? Da werden ja dann alle eingezogen ob du deine Ausbildung hast oder nicht. Also so, da ist vielleicht besser, man hat eine Ausbildung.
Das wäre möglich als aber ja hoffentlich auch noch ziemlich entferntes Szenario. Wenn wir jetzt nochmal bleiben bei dem Auslosen der Dienstpflichtigen, ist das denn nun verfassungsrechtlich zulässig?
Also das ist noch völlig umstritten. Es gibt da eine konventionelle Sichtweise, die vertritt der Anwalt David Werdermann in einem Gutachten für Greenpeace. Ja, auch interessant, ne? Greenpeace vertritt die konventionelle Sichtweise. Nach dieser konventionellen Sichtweise ist ein Auslosen der Wehrpflichtigen eindeutig verfassungswidrig, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen sehe das Grundgesetz eine allgemeine Wehrpflicht vor, damit sei dann nicht zu vereinbaren, jetzt nur 5.000 bis 10.000 Männer eines Jahrgangs zwangsweise einzuziehen. Und zum anderen müsse die Auswahl der Wehrpflichtigen nach sachlichen Kriterien erfolgen, und das Auslosen sei ja pure Willkür und könne eine so massive Ungleichbehandlung, na, der eine muss zum Bund, der andere nicht, überhaupt nicht rechtfertigen.
Wäre auch so mein erstes Gefühl zu dieser Sache. Losen ist irgendwie nicht gerecht oder ist willkürlich, auch wenn es eine bestimmte transparente Form hat, aber es bleibt eigentlich letztlich willkürlich.
Ja, also ob eine Losentscheidung für Akzeptanz sorgt, das bezweifle ich auch, ja, aber es dann vielleicht eher eine politische Frage und nicht unbedingt ein verfassungsrechtliches No-Go. Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio, der hat nämlich in einem Gutachten für die CDU-CSU ein ganz anderes Ergebnis präsentiert. Also so, das ist dann eher die innovative Sichtweise, dass das Auslosen der Wehrpflichtigen nämlich nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Di Fabio argumentiert, dass das Grundgesetz schon gar keine allgemeine Wehrpflicht vorsieht. Das sei nur eine Erfindung der Rechtsprechung. In Artikel 12a Grundgesetz stehe überhaupt nichts von allgemeiner Wehrpflicht.
Also in Artikel 12a ist die Wehrpflicht geregelt, aber da steht einfach nur, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet werden. und es ist nicht von der allgemeinen Wehrpflicht die Rede.
Ja, also er argumentiert dann, dass eine allgemeine Wehrpflicht heute ja eher zu einer Überstrapazierung und Selbstblockade der Bundeswehr führen würde. Also wenn dann wirklich ein ganzer Jahrgang eingezogen werden müsste, weil es halt eine allgemeine Wehrpflicht ist, dann würde das heute sogar eher den Auftrag zur Landesverteidigung gefährden, so argumentiert die Fabio. Und deshalb könne der Bundestag, wenn derzeit halt weniger Soldaten benötigt werden, auch eine sogenannte Kontingentwehrpflicht, also nur für einen Teil des Jahrgangs, einführen.
Okay, aber was sagt die Fabio jetzt zum Losen?
Die Fabio hält das Losen für die einzig vertretbare Auswahlmethode. Der Zufall sei keine Willkür, sondern das Gegenteil davon, nämlich gerecht. Der Zufall, so die Fabio, sorge dafür, dass alle die gleiche Chance haben und Manipulationen und Umgehungsversuche ausgeschlossen werden.
Werdermann sagt also, der Zufall ist Willkür und die Fabio sagt, der Zufall schützt gerade gegen Willkür.
Ja, und beides kann man durchaus vertreten. Also das müsste letztlich dann das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Oder was vielleicht ja auch eine elegantere Lösung wäre, man ändert einfach das Grundgesetz und schreibt da wirklich ausdrücklich rein, dass es eben auch eine Kontingentwehrpflicht für einen Teil des Jahrgangs geben könnte.
Ja, aber dann bliebe trotzdem die Frage, ob es irgendwelche besseren Auswahlkriterien gibt als das Losen. Wobei mir jetzt auch nicht wirklich welche einfallen würden, die mich überzeugen würden. Was sollte man da sagen, dass zum Beispiel nur die bei der Musterung die besten Ergebnisse erzielen, eingezogen werden?
Ja, also wenn man weiß, dass nur die körperlich Fittesten zum Bund müssen, also so, dann humpeln halt alle beim Testlauf. Ja, das lässt sich ja doch gut manipulieren.
Du wärst also für eine Wehrpflicht mit Auslosen?
Naja, als Liberaler bin ich natürlich kein Freund von Zwangsdiensten. Also ich würde zunächst erstmal das Augenmerk ganz auf die Steigerung der Attraktivität des freiwilligen Wehrdienstes legen. Und wenn derzeit 27% immerhin der freiwillig Dienenden den Dienst nach ein paar Monaten schon wieder abbrechen, da dürfte es dann doch wohl noch einige Verbesserungsmöglichkeiten geben, die dann vielleicht dazu führen, dass man gar keine Wehrpflicht braucht. Aber falls es eine Kontingentwehrpflicht tatsächlich sein muss, also nur für einen Teil des Jahrgangs, dann halte ich das Los tatsächlich für ein sozial gerechtes und manipulationssicheres Instrument. Und du?
Ja, ich würde das schon ähnlich sehen. Zunächst müsste der Verteidigungsminister auf jeden Fall alles tun, damit Berufssoldaten und freiwillige, langfristige, gut ausgebildete Soldaten angeworben werden können und dann auch bleiben, wenn das Geld nur in Rüstung gesteckt wird und dann nicht fürs Personal reicht. Und das soll dann durch einen Wehrdienst aufgefangen werden, dann ist das sicherlich der falsche Weg. Aber wenn es sein muss, würde ich eher eine Dienstpflicht für alle bevorzugen. Das finde ich gerechter. Und ich glaube, man könnte so eine Dienstpflicht ja auch nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch mit sozialen Tätigkeiten oder eben für den Zivilschutz erfüllen.
Also du würdest eine Dienstpflicht für alle einführen, weil du eine Dienstpflicht für wenige ungerecht findest. Das halte ich jetzt für etwas unverhältnismäßig.
Naja, die Dienstpflicht müsste im Grundgesetz verankert werden. Dann kommt es jetzt nicht mehr darauf an, ob es jetzt unverhältnismäßig ist, dass mehr eingezogen werden als weniger. Ich finde, die Gleichbehandlung ist da auch ein wichtiger Verfassungswert. Und mich überzeugt es nach wie vor nicht, dass es ausgelost werden soll, wer so einen Dienst zu leisten hat.
Also apropos Gleichbehandlung, würdest du denn auch Frauen in deine Dienstpflicht einbeziehen?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich finde, man kann schon argumentieren, dass Frauen zum einen mehr Care-Arbeit leisten, dass sie Kinder gebären, dass sie unter Umständen auch stärker benachteiligt sind, gerade auch in einem Kriegsfall vielleicht in noch größerer Gefahr sind als Männer in den Armeen. Aber ich finde, es gibt auch gute Argumente dafür, einfach zu sagen, wenn es eine Dienstpflicht gibt, dann gilt die wirklich für alle. Und dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie ist diese Dienstpflicht ausgestaltet? Was ist mit dem Kriegsdienstverweigerungsrecht und welche Dienstmöglichkeiten bestehen dann für wen?
Also ich glaube, eine allgemeine Dienstpflicht, die du jetzt hier hilfsweise forderst, die wird schon deswegen in Deutschland nicht kommen, weil wir da völlig mit überfordert wären, so ein Ding überhaupt zu organisieren.
Ja, das kann irgendwie auch kein Argument sein. Aber dann warten wir mal ab, ob überhaupt irgendwie die Einführung einer modernisierten Wehrpflicht gelingt. Hast du eigentlich die alte Wehrpflicht noch erlebt?
Ja.
Hast du gedient, Christian?
Ja, Wehrdienst bei der Artillerie und Zivildienst im Kinderheim, zusammen 24 Monate. Und deshalb bin ich jetzt auch schon so alt.
Du hast Wehrdienst und Zivildienst geleistet?
Ja, nacheinander. Aber es ist eine lange Geschichte, die erzähle ich dir, wenn die allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird.
So machen wir das. Ob und wie man über Gewalttaten berichtet, das ist eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe im Journalismus, zumal wenn es um Gewalt in Familien geht und wenn die mutmaßliche Täterin minderjährig ist. Und so war es im Fall in Herdecke in Nordrhein-Westfalen. Die SPD-Politikerin und designierte Bürgermeisterin Iris Stalzer wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft von ihrer Adoptivtochter niedergestochen.
Ja, also natürlich ein schlimmer Fall, aber darüber wurde, wie ich finde, zu Recht sehr ausführlich berichtet, weil es eben eine frisch gewählte SPD-Politikerin war und man zuerst ja auch wirklich befürchtet hat, es könnte sich da sogar um eine politische Tat handeln.
Es hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass das nicht der Fall war. Es ging um einen Konflikt in der Familie.
Also kein politischer Fall, sondern einfach nur ein tragischer Kriminalfall. Worum reden wir dann trotzdem heute drüber?
Ja, was für uns Juristen sozusagen normal ist, das ist ja nicht immer für Nicht-Juristen nachvollziehbar. Und ich finde es auch manchmal erschreckend, wie wenig juristisches Wissen dann auch Allgemeinwissen ist. Schau dir mal die Kommentare im Netz an, nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt haben, dass sie wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln und nicht wegen Mordes und dass das Mädchen nicht in Untersuchungshaft ist, sondern in der Obhut des Jugendamtes.
Und was steht da in diesen Kommentaren?
Ja, da steht dann zum Beispiel, Messer als Tatwerkzeug sollte generell als Mordversuch gelten oder das Mädchen wird freigelassen, das ist doch wohl ein Witz. Oder auch, du musst also nur anrufen, wenn du einen erstochen hast, dann kann dir ja nicht mehr viel passieren.
Okay, dann klären wir das jetzt nochmal ganz sachlich und juristisch korrekt. Was ist denn nun über den Sachverhalt bekannt?
Also die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen bisher von folgendem Geschehen aus. Die 17-jährige Tochter hat die Mutter im Keller des Wohnhauses angegriffen. Sie soll sie bedroht und misshandelt haben und mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Die Mutter hatte lebensgefährliche Stichverletzungen und Kopfverletzungen und sie konnte wohl schließlich ihre Tochter überreden, von ihr abzulassen und den Notruf zu wählen und war dann aber zunächst nicht wirklich ansprechbar, als der Rettungsdienst ankam. Neben der Tochter war auch der 15-jährige Bruder anwesend und seine Rolle in dem Geschehen ist noch unklar. Belastet wurde aber die Tochter als Täterin und die einzig gute Nachricht ist, Iris Stalzer ist inzwischen außer Lebensgefahr.
Und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, nicht wegen Totschlag oder Mord. Warum?
Also am Anfang ist die Polizei schon von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Immerhin war die Frau ja lebensgefährlich verletzt. Und wenn jemand so auf sein Opfer einsticht, dann ist schon von einem Tötungsvorsatz auszugehen. Also wenn das Stiche sind, die eben auch womöglich innere Organe treffen können. Aber wenn die Tochter den Notruf gewählt hat und damit ermöglicht hat, dass die Mutter gerettet werden konnte und überlebt hat, dann ist sie von dem Versuch des Tötungsdelikts zurückgetreten und davon geht die Staatsanwaltschaft aus.
Also Rücktritt vom Versuch, was sind dafür die Voraussetzungen?
Die stehen in § 24 Strafgesetzbuch. Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt oder deren Vollendung verhindert. Das heißt, es geht nicht darum, dass der Täter einfach aufgibt, weil aufgrund irgendwelcher Umstände nichts mehr aus der Tat wird, sondern er tritt freiwillig zurück.
Und war das jetzt wirklich so freiwillig? Ne? Angeblich hat die Mutter die Tochter ja überredet, den Notruf zu wählen, indem sie ihr versprochen hat, dass sie sie nicht belasten wird.
Ja, aber deswegen hätte die Tochter das ja nicht machen müssen. Der zuständige Oberstaatsanwalt sagte bei der Pressekonferenz, die Tochter hätte auch weitermachen können, hat sie aber nicht. Das sind die bisherigen Erkenntnisse. Und das ist ja gerade der Grund, warum es diese Vorschrift gibt, dass der Täter bei einem Rücktritt nicht bestraft wird. Man will einen Anreiz schaffen, dass der Täter doch noch mit der Tat aufhört und dass das Opfer gerettet wird.
Also das ist dann die sogenannte goldene Brücke in die Legalität, die man dem Täter da baut. Also wenn jemand auf Facebook kommentiert, man muss ja nur anrufen, dann passiert einem nichts, dann ist es ja vielleicht gar nicht so falsch.
Wenn dem Opfer nichts passiert, weil der Täter von der versuchten Tat zurücktritt, also wenn jemand die vergiftete Suppe auf den Tisch stellt und dann schüttet er sie aber doch noch in die Spüle und das Opfer isst sie nicht, ja, dann wird der Täter nicht bestraft. Das finde ich jetzt auch nicht verwerflich, weil es kam eben nicht zu einer Tat. Aber das ist hier natürlich völlig anders. Dem Opfer ist ja was passiert. Iris Stalzer hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Und deshalb wird ja auch weiterhin ermittelt und die Tochter muss mit einer Strafe rechnen, wenn sich das alles im Gerichtsverfahren so bestätigt.
Ja, also es geht dann um gefährliche Körperverletzung nach Paragraf 224 StGB. Gefährlich, weil die Tochter ein Messer verwendet hat und es wohl ja auch lebensgefährlich benutzt hat. Gefährliche Körperverletzung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren bestraft werden. Weil es hier aber um eine Jugendliche geht, kommen maximal 5 Jahre in Betracht. Aber warum nicht schwere Körperverletzungen nach Paragraf 226 StGB?
Schwere Körperverletzung nach dem Strafgesetzbuch ist wirklich sehr schwer. Da geht es darum, dass jemand das Sehvermögen verliert oder dass er ein wichtiges Körperteil nicht mehr gebrauchen kann oder dass er in Sichtum, Lähmung oder geistige Krankheit verfällt. Das steht so in Paragraf 226 StGB. Ich glaube, da ist das Problem, dass der allgemeine Sprachgebrauch sehr anders ist. Also in Polizeimeldungen zum Beispiel nach einem Unfall sind Schwerverletzte diejenigen, die mehr als 24 Stunden in ein Krankenhaus müssen. Das kann auch was ganz anderes sein. Das hat mit schwerer Körperverletzung als Straftatbestand nichts zu tun.
Okay, und dann noch eine ganz andere Frage. Warum kam die Tochter dann überhaupt nicht in Untersuchungshaft?
Bei Jugendlichen ist Untersuchungshaft ohnehin nur das letzte Mittel. Paragraph 72 Jugendgerichtsgesetz sieht vor, dass Jugendliche nur in U-Haft genommen werden dürfen, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Also etwa die vorläufige Unterbringung in einem Heim oder Ähnliches auch nicht ausreicht. Und generell kommt Untersuchungshaft ja nur in bestimmten Fällen in Betracht. Wie oft hast du das in deiner langen Rechtsjournalistenlaufbahn schon aufgeschrieben?
Ja, ziemlich oft. Aber U-Haft kann man natürlich auch nicht oft genug erklären. Also grundsätzlich kann U-Haft angeordnet werden, wenn es einen dringenden Tatverdacht einerseits gegen den Beschuldigten gibt, plus einen Haftgrund, also meist Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr. Und bei bestimmten Delikten, etwa bei Körperverletzungsdelikten, kann auch die Wiederholungsgefahr als dritter Haftgrund in Betracht kommen. Und schließlich kann bei schwersten Delikten, also Tötungsdelikten oder bei schwerer Körperverletzung, auch ohne einen speziellen Haftgrund die U-Haft angeordnet werden. Das sind die 4 Möglichkeiten.
Genau, aber das hatten wir ja schon festgestellt. Es geht hier um gefährliche Körperverletzung. Es geht nicht um ein Tötungsdelikt und auch nicht um schwere Körperverletzung. Und da müsste also schon ein spezieller Haftgrund vorliegen. Die Staatsanwaltschaft geht aber eben nicht zum Beispiel von der Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr oder Wiederholungsgefahr aus. Und wie du schon gesagt hast, die Haft ist ein schwerer Eingriff. Das muss gut begründet werden und bei Jugendlichen besonders. Ich finde das alles so auch sehr nachvollziehbar.
Ja, ich auch.
Und damit schauen wir, was sonst so Wichtiges los gewesen ist in den letzten 2 Wochen. Das hat vom LTO Newsdesk Marcel Schneider für euch zusammengefasst.
Nettos Werbung mit Preisrabatt war unzulässig. Der Pate macht Angebote, die man nicht ablehnen kann. Der Discounter Netto macht Angebote, die keine sind. Das hat das Oberlandesgericht Nürnberg entschieden und der Bundesgerichtshof hat das jetzt bestätigt. Der Discounter hatte mit einem satten Preisrabatt im Vergleich zur Vorwoche geworben, dabei aber die Info versteckt, dass der angeblich so günstige Preis erst 2 Wochen zuvor genauso niedrig war. Das ist Irreführung, befanden jetzt die beiden Gerichte. Ein Hund zählt als Gepäckstück. Albtraum für das Frauchen. Beim Verladen in den Frachtraum ist eine Hündin aus der Transportbox ausgebüxt und konnte nicht wieder eingefangen werden. Die Tierhalterin wollte 5.000 Euro Schadensersatz von der Airline, bekommt jetzt aber nur einen Bruchteil davon. Der Grund? Nach einem internationalen Übereinkommen haften Airlines nur begrenzt für Reisegepäck. Und der Hund in der Transportbox sei juristisch als solches einzuordnen, hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Nur einer von 5 hält Klausurbewertung für objektiv. Der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften hat die aktuellen Zahlen seiner regelmäßigen Absolventenumfrage veröffentlicht. Ein alter Trend setzt sich demnach fort. Nur 1/3 der Jurastudierenden würde das Studium so, wie es jetzt ist, weiterempfehlen. Neu ist, nur einer von 5 hält die Klausurbewertung im Jurastudium für objektiv. Details hierzu und vieles mehr gibt es wie immer auf lto.de zu lesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Beim letzten Mal gab es kein Urteil zu enträtseln, sondern ein Grundrecht. Genau, ein vertontes Grundrecht von dem Musiker Axel Christian Schulz und das hörte sich so an. Zu hören war Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und richtig gehört und damit die LTO-Tasse gewonnen hat Thomas Melcher. Wir gratulieren dir ganz herzlich. Schick uns doch bitte per Mail deine Adresse, dann schicken wir dir die Tasse zu.
Und diesmal gibt es wieder ein Urteil zu enträtseln und zwar anhand dieses Geräusches.
sehe dich schon seit längerer Zeit. Wenn sie kein Hirn haben, dann halten sie das Maul wenigstens.
Wenn ihr das wisst, dann schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an rechtslage@lto.de.
Wir losen dann wieder einen Sieger oder eine Siegerin für eine LTO-Tasse aus und wir wünschen euch viel Glück.
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns wieder über Feedback, Anregungen und alles Übrige an rechtslage@lto.de.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.